Liebe Freunde, liebe Bekannte und alle, die ihr gekommen seid zu diesem Einkehrtag. Ich wurde gebeten, heute mein Zeugnis zu geben, wie Gott in meinem Leben gewirkt hat und weiterhin wirkt. Und ich würde euch einladen, dass wir ihm dieses Zeugnis jetzt unter den Schutz der Gottesmutter stellen. Unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet und unsere Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehle uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Bitte für uns, o heilige Gottesmutter. Ja, beim Zeugnisgeben ist immer die Frage, wann beginnt es, wo soll man anfangen? Und ich möchte euch mitteilen, dass Gott schon vor Erschaffung der Welt an mich gedacht hat. Er hat mich wunderbar gewoben im Schoß meiner Mutter. Er hat mich wunderbar gestaltet als Person, einzigartig, individuell. Berufen hatte mich auch bereits im Mutterleib, im Schoß meiner Mutter, und er hatte geniale Pläne, noch bevor ich das Licht dieser Welt erblickte. Und weiters durfte ich geliebt und gewünscht aufwachsen von meinen irdischen Eltern im Schutz der Familie, die Gott für mich auserwählt hatte. Mit meinen 6 Geschwistern durfte ich am elterlichen Betrieb der Landwirtschaft meine Eltern aufwachsen, einem kleinen, schönen Dorf in Oberösterreich im Mühlviertel. Und schon seit Anbeginn wollte Gott mich mit den Ketten der Liebe an sich ziehen. Doch ich habe es nicht gleich gehört von Anfang an. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Wir hatten eben in einem Dorf gelebt und haben wir zu Spitzenzeiten mit 30 Kindern gemeinsam gespielt. War richtig schön. Doch dann die erste schwierige Phase war für mich in der Hauptschule. Da wurde ich von den älteren Mitschülern gehänselt, gemobbt, würde man heute sagen. Und alles, was mir wichtig war, was mein Leben ausgemacht hat, wurde schlecht gemacht in dieser Phase. Das eine, dass wir eine Großfamilie waren, also mit 7 Kindern, dass wir einen Bauernhof hatten und dass wir zu Hause gebetet haben und in die Kirche gegangen sind. Das wurde durch den Dreck gezogen. Und in dieser Zeit war meine Beziehung zu Jesus noch nicht so konkret, dass ich diese Last, diese Verletzungen, diese Ablehnung ihm abgegeben hätte oder beziehungsweise, dass ich ihnen vergeben hätte. Ich habe die Vergebung noch nicht ins Leben umgesetzt, in die Tat. Meine Eltern informierte ich nicht groß darüber, weil ich mir dachte, die können mir nicht helfen, was sollen sie machen, wenn ich da in der Schule, die älteren Schüler das machen. Und so habe ich es in mich hineingefressen, habe es für mich behalten und zugemacht. Nach der Hauptschule kam ich dann in die 3-jährige Landwirtschaftsschule. Ich war da im Internat. Und infolge der Erlebnisse in der Hauptschule, der Ablehnungen, der Verletzungen, habe ich dann in der neuen Schule, in der neuen Gemeinschaft versucht, mich der Welt anzupassen. So wie sie mich in der Hauptschule haben wollten, so habe ich dann versucht, in der Landwirtschaftsschule zu sein. Und in dem Moment, wo man sich der Welt angleicht, wo man der Welt gleich sein möchte und Jesus auf die Seite stellt, ist die Sünde nicht mehr fern. Und so war es auch bei mir. Ich habe dann auch meine Identität ein Stück weit verloren. Und dann aber nach der Landwirtschaftsschule, nach den 3 Jahren, habe ich dann eine Lehre als Zimmermann begonnen. Und da habe ich dann das erste Mal das Werben Gottes um mich wahrgenommen. Und schon beim Aufnahmegespräch, beim Bewerbungsgespräch in der Zimmerei, habe ich meinem Chef gesagt, im Sommer brauche ich 3 Wochen Urlaub. Weil da ist der Weltjugendtag in Sydney, das war im Jahre 2008, und da wollte ich unbedingt dabei sein. Und dieses Erlebnis dort, was ich da erlebt habe in Sydney, das hat mich dann geprägt. Da waren 1 Million Jugendliche, haben die Stadt gefüllt, die verschiedensten Nationen haben alle in Frieden gefeiert. Es war kein Alkohol, keine Drogen, ganz wenig Polizeibeamte, wenn man es vergleicht mit einem Fußballspiel ist das gewaltig, ja, also kaum Polizisten. Und die hatten alle gemeinsam gefeiert und hatten alle ein gemeinsames Ziel, nämlich Jesus Christus. Das hat mich bewegt, weil das habe ich in der Pfarre zu Hause nicht so erlebt. Und auch in der Reisegruppe intern hatten wir eine sehr gute Gemeinschaft, wo ich auch sein konnte, wie ich war, so wie Gott mich geschaffen hat. Ich musste mich nicht verbiegen und da wirklich volle Annahme, da konnte ich mich voll entfalten. Und eine Ordensschwester war unsere Gruppenleiterin, Reiseleiterin, und da stand ich immer wieder zur Seite, und dann wurde ich von den anderen Mitreisenden schon immer wieder Bruder Martin genannt. Diese Prophetie hat sich bewahrheitet, aber ich habe es dann erst gecheckt, nachdem ich eine Zeit lang im Orden war, ist mir das wieder hochgekommen, beziehungsweise meine Cousine hat mich wieder daran erinnert. Genau, und diese Erfahrungen dieser Reise veranlassten uns dann, dass wir in unserem Dekanat einen Gebetskreis, Jugendgebetskreis gegründet haben. Und das war etwas ganz Wichtiges für mich. Wir haben gemeinsam gebetet, wir haben uns wöchentlich oder 14-tägig getroffen. Wir haben gemeinsam gebetet und uns gegenseitig gestärkt, ausgetauscht, Zeugnis gegeben, gegenseitig, wer was erlebt hat, wie er es erlebt hat, wie er es macht und so. Und das war eine ganz entscheidende Phase auch in meinem Leben, dass ich meine Beziehung mit Jesus wirklich leben kann. Und in dieser Zeit war ich Lehrling als Zimmermann, und auf meine Lehre trifft das Sprichwort zu, dass die Lehrjahre keine Ehrenjahre sind. Die Arbeit hat mir an sich sehr gefallen, es war sehr schön. Doch unser Vorarbeiter, der hat seine Verletzungen und seinen Unmut oft auf uns rübergelassen und hat halt uns so behandelt, wie er behandelt worden ist. Das war nicht gut, war nicht angenehm. Und das hat mich aber wieder dazu getrieben, dass ich wieder in mich hineingefressen habe, es still ertragen habe. Und ich kann mich auch noch ganz gut erinnern, wo ich in der Firma am Firmenplatz gegangen bin zur Halle, und dann dachte ich mir, das kann das Leben nicht gewesen sein. Da muss irgendwas noch mehr da sein, da muss es noch mehr geben. Und jetzt, seit ich im Orden bin, habe ich das noch nie gedacht. Ich bin jetzt angekommen, es passt. Ja. Es ist voll schön. Und dieser Ruf, der Ruf in seine engere Nachfolge, hat mich mit 19 Jahren ereilt. Ich saß zu Hause auf der Couch und habe ein Buch über das Leben Jesu gelesen. Und das war wie damals bei den Jüngern am See von Genezareth. Die Jünger waren im Fischerboot, sind ihrer Arbeit nachgegangen. Ich bin auf der Couch zu Hause gesessen. Und da kommt plötzlich Jesus vorbei und sagt, Martin, folge mir nach. Und diese innere Bewegung habe ich dann gleich mit meinen Eltern geteilt, weil sie auch in der Stube waren. Ich habe ihm gesagt, ich könnte Priester werden. Und da dieses Thema Priesterberufung eigentlich in der Familie noch nie angesprochen worden ist, war das für die Eltern genauso überraschend wie für mich. Sie haben dann eben gemeint, dass ich es mir gut überlegen muss, eventuell, dass ich noch eine weitere Lehre mache, dass ich noch ein bisschen reifer werde, ein bisschen erwachsener werde. Genau. Und zu diesem Zeitpunkt diesen Ruf hören konnte, war mitunter oder wahrscheinlich mit dem zusammenhängend, dass ich einen Monat vorher von einer Sucht befreit worden bin durch das Sakrament der Versöhnung. Es war schlagartig, war die Sucht vorbei. Und ich glaube, dass es mit dem ganz stark auch zusammenhängt, dass ich dann meine Ohren offen waren für den Ruf Gottes. Und dieser Ruf verhallte nicht mehr, beschäftigte mich immer mehr. Und so wurde ich einmal auf diesen Weg eingeladen zu einer Woche Kloster auf Zeit, also dass man ein Kloster besucht, einfach mal eine Woche mitlebt und schaut, wie das ist, was sich da tut. Und da war ich in der ersten Woche in Stift Heiligenkreuz, hat mich Pater Karl dazu eingeladen. Und hinter den Klostermauern habe ich das erste Mal gesagt, ja, wenn das meine Berufung sein soll, gut, dann mache ich es. Da war ich eben eine Woche hinter den Klostermauern, das ist ein Kloster, wo schon 900 Jahre gebetet wird durchgehend. Dementsprechend ist der Geist Gottes auch da. Und als ich dann am Sonntag das Kloster wieder verlassen habe, durch die Pforte geschritten bin, kaum war ich draußen, war das wieder alles wieder weg und bin voll Freude nach Hause gefahren, in der Meinung, ich werde Familienvater. Ja. war wieder ganz anders. Kurze Zeit später hat mich dann meine Tante eingeladen zu einer Wallfahrt nach Schio in Norditalien. Und bei der Heimfahrt da im Bus, da war ich ganz durch den Wind. So 10 Minuten lang war ich fürs Priestertum, die nächsten 10 Minuten wieder, ja, ich werde Familienvater, ja, so komplett hin und her gerissen. Und in dieser Zeit war ich dann gerade beim Zivildienst, das war in der Landwirtschaft, da habe ich ausgeholfen, weil der Betriebsführer gestorben war. Und da bin ich dann als Aushilfe hingekommen. Und das war sehr schön, denn da musste ich viel alleine arbeiten und dadurch hatte ich viel Ruhe und konnte viel überlegen in dieser Zeit. Also Gott passt auch den Beruf den entsprechenden Situationen an. Ja. Weil auf der Baustelle ist es nicht möglich gewesen, darüber Berufung nachzudenken. Und die Gemeinschaft hier, die Brüder Samariter, habe ich dann kennengelernt bei einem Eingedacht des Kio-Freunde hier in Klein-Mariazell. Bin ich auch hier in diesem Saal gesessen. Und da hat mich aber kein Bruder angesprochen und kein künftiger Mitbruder, ob ich vielleicht eine Berufung hätte oder so. Das war nicht der Fall. Und so hat dann Gott zwei meiner jetzigen Mitbrüder in meine Heimat beordert, zu einem Gebetsnachmittag. Das war dann erstmalig wieder seit 15 Jahren, haben sie dort einen Gebetsnachmittag veranstaltet. Und da habe ich dann den ersten persönlichen Kontakt gehabt, war das erste Gespräch. Und was auch noch war, dann bei einer Fußwallfahrt in jenem Jahr, bei einer Fußwallfahrt nach Mariazell zu Pfingsten, war ein Student von der Hochschule Heiligenkreuz dabei und ich habe ihn halt ein bisschen ausgequatscht, wie das mit dem Studium so läuft und wie das ist und so. Und dann fragte er, ob ich dein Interesse hätte, dann nach Heiligenkreuz zu kommen. Und ich habe sofort gesagt, nein, was soll ich da? Ja? Und dann 5 Monate später bin ich dann schon im Vorlesungssaal gesessen. Ja. Und um Klarheit in meine Unentschlossenheit zu bekommen, zog ich eben zum Hafenberg und habe mit den Brüdern mitgelebt und habe eben dabei den Vorbereitungslehrgang in Heiligenkreuz schon besucht. Einfach mal das Studium ein bisschen zu schnuppern und eben zu schauen, ob das in diese Richtung, dass meine Berufung dann ist. Dadurch wurde meine Berufung zum gottgeweihten Leben auch immer sicherer, ich wurde mir immer sicherer. Und so stellte sich dann die Frage, in welchem Gemeinschaft Gott mich berufen hat. Es gibt ja so viele, ich habe bis dahin 5 gesehen gehabt. Und ich habe dann am Sonntagnachmittag mal verlangen gehabt, einen Kreuzweg zu beten. Das habe ich dann auch gemacht und am Ende bei der letzten Station war es, wenn mir Schuppen von den Augen gefallen waren, und es war einfach ganz klar und es ist in der Luft gestanden, dass ich eben dann im September bei den Brüdern eintreten soll, dass Noviziat dort beginnen soll. Und das war eben die Offenbarung, das hat mir Gott gezeigt und dann hat es wieder eine Zeit lang gedauert, bis ich selbst eben zugestimmt habe, also bis ich mich dann entschieden habe. Und erstmals habe ich dann meine Entscheidung, das Ja, am 13. Mai meinen Mitbrüdern mitgeteilt. Und am 15. Juni dann, das war in diesem Jahr das Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu, begann ich dann das 3-monatige Postulat. Und am 15. September 2012 war dann die Einkleidung, der Beginn des Noviziates. Das Noviziat verlief eigentlich ganz gut. Wir legten unsere bisherigen Beziehungen, die Beziehungen zur Familie, zu den Freunden, haben wir in dieser Zeit auf Eis gelegt, einfach, dass wir ganz frei sind für die neue Familie, für die Ordensgemeinschaft und für Gott. In dieser Eiszeit, die guten Beziehungen überleben diese Eiszeit und die schlechten oder unnötigen Beziehungen fallen in dieser Zeit weg und dann ist man frei. Und ursprünglich war es als einjähriges Noviziat gedacht, doch dann hat eben der Obere entschlossen, dass wir 2 Jahre machen sollten. Und der Obere hat sicher seine Gründe gehabt, warum er das gemacht hat, aber ich glaube, dass er nicht das oder er hat nicht das im Hinterkopf gehabt, was Gott eigentlich in diesem Jahr dann geplant hatte. Denn es ist dann etwas Unerwartetes aufgetreten in diesem zweiten Noviziatsjahr. Am 30. November vor 6 Jahren wurde ich dann ins Krankenhaus eingeliefert mit Verdacht auf Blinddarmentzündung. Die Untersuchungen haben das auch dann bestätigt, wurde auch dann operiert. Doch bei diesen Untersuchungen ist auch der Verdacht hochgekommen, dass ich möglicherweise Krebs habe. Dann sind noch mehrere Untersuchungen gekommen, die dann eben diese Diagnose auch bestätigt haben. Also Diagnose Lymphknotenkrebs, 22 Jahre. Bevor ich dann mit der Chemotherapie begonnen habe, nahm ich die Einladung wahr, eine Wallfahrt nach Lourdes zu machen, zu Gottesmutter, weil dort viele Heilungen geschehen. Ich bin dorthin gefahren, um Heilung zu bitten. Ich bin in der Grotte von Massabielle gekniet, dem Motto Gottes gebeten, dass sie mich heilen solle. Am besten spontan gleich, weil wenn sie mich nicht heilt, dann muss ich am Montag mit der Chemo beginnen. Ich bin nach Hause gefahren, sie hat mich nicht geheilt. Dann habe ich mit der Chemo begonnen, mit der Chemotherapie. Und ich bekam sie über 4 Monate hinweg. Und am Ende der Chemotherapie war ich dann so schwach wie ein kleines Baby. Also ich war 2 Stunden wach, Stunde schlafen, 2 Stunden wach, weil es aufgrund und infolge der Vergiftungen war ich so erschöpft. Und dabei kamen immer wieder diese Fragen hoch, diese Klage. Jesus, warum heilst du mich nicht gleich? Ich und so viele andere beten darum. Warum heilst du mich nicht? Warum habe ich diese Krankheit? Ich folge dir nach, ich habe dir mein Leben geschenkt, ich bin hier im Orden. Und dann sowas, behandelst du so deine Freunde? Dieses Warum? Nach dem Ende der Chemotherapie glaubte ich dann, dass alles gut sei, dass alles passt. Und habe dann mit Dankbarkeit und Freude die ersten Gelübde abgelegt, nach dem 2. Novitiatsjahr. Und ich versprach Jesus, seinem Ruf zu folgen und ihm mein Leben zu schenken. Doch bei der ersten Nachuntersuchung, dann einen Monat später, hat sich dann herausgestellt, dass eben noch Gewächse da sind. Und die Ärzte haben dann empfohlen, eine Strahlentherapie zu machen. Und um sicher zu gehen, dass es die richtige Behandlung ist, musste ich mich einer schweren Bauchoperation unterziehen. Und durch diese Operation, dann danach, hatte ich die bisher stärksten, für mich stärksten körperlichen Schmerzen gehabt. Und das war wieder so, diese Klage, ja, diese Frage, dieses Warum. Ich bin im Krankenhaus gelegen, wir sind zu dritt gewesen. Links von mir ein Moslem und ich muss genauso leiden wie er, obwohl Jesus für unsere Sünden gestorben ist, unsere Schmerzen auf sich genommen hat. Rechts von mir ein Ungläubiger, ein Atheist, ein Heide. Ich leide genauso wie er. Was hat das dann für einen Sinn? Die Zeit verging wieder, ich kam wieder nach Hause und in den Weihnachtsferien dann darauf, 2 Monate später, habe ich dann diese Strahlentherapie bekommen, die ist eigentlich dann sehr gut verlaufen, also komplikationsfrei. Dann war es soweit ruhig. Dann 2 Jahre später bei einer Nachuntersuchung waren Lymphknoten wieder vergrößert. Und der Arzt, der mir diesen Befund überreicht hat, das war nicht der Arzt, der mich ständig betreute, hat gesagt, ja, wahrscheinlich wird wieder eine Chemotherapie notwendig sein. Und wieder, oh Gott, lieber Gott, bitte nicht. Ich bin dann gleich in die nächstmögliche Kapelle geflüchtet, das war bei den Mutter-Theresa-Schwestern in Wien. Ich habe mich in die Kapelle niedergeworfen, auf den Boden ausgestreckt und habe mein Leben Jesus hingegeben. Ich habe gesagt, Jesus, was soll ich machen? Ich habe mein Leben nicht in der Hand. Sei du mein Hirte, führe du mich. Ich habe es nicht in der Hand. Leite du mich. Nach einer Zeit bin ich dann wieder aufgestanden und dann habe ich links von mir eine Reliquie gesehen von der Mutter Teresa, eine Blutreliquie. Ich habe mich dann ihr anvertraut und da ist dann gleich so ein Strom des Friedens und der Hoffnung herabgekommen. Ja. So, es ist gut, es passt. Ja. Und mein betreuender Arzt hat dann später auch gesagt, dass es passt, also dass wir keine Chemotherapie machen brauchen oder dass wir keine machen. Dazu muss ich auch sagen, dass die Mutter Teresa, ich habe den Eindruck, dass sie mich zu ihrem Freund erwählt hat. Denn schon seit Anbeginn, also wo ich das erste Jahr zu meiner Berufung gesprochen habe, da hat sie mich schon begleitet. Also da habe ich gerade ein Buch von ihr gelesen. Das glaube ich schon noch, dass es wesentlich dazu beigetragen hat, eben dieses Ja zu sagen. 2 Jahre später ging eine Nachuntersuchung wieder eine sehr stressige Zeit voraus. Das hatte wieder zur Folge, dass die Lymphknoten wieder etwas weiter gewachsen waren. Und stand wieder diese Frage im Raum. Was machen wir? Machen wir keine? Machen wir eine? Ich hatte wieder beschlossen, dass wir noch warten, dass wir es lassen. Und seitdem sage ich mir wieder ein bisschen scherzhaft so, ich krebs halt ein bisschen dahin. So, ein bisschen Krebs ist da, aber nicht wirklich. Und erst im Nachhinein, im Rückblick, habe ich dann erkannt den Sinn dieser Krankheit. Das Warum, nachdem ich so oft gefragt habe. Und am Beginn meiner Krankheitsgeschichte gab mir eine Frau einen Bibelvers aus dem Buch Jeremia und die lautete: Gott hat Pläne des Heils und nicht des Unheils. Anfangs wusste ich nicht, was das bedeuten soll, noch dazu in meiner Situation. Mit der Zeit ging mir aber dieser Vers immer mehr auf und ich durfte ihn mittlerweile schon an viele Menschen weitergeben, die auch in einer Krisensituation waren. So für mich heißt das, wenn wir uns nach unserem besten Willen und Gewissen nach dem Willen Gottes ausrichten, mit ihm gehen wollen, dann führt er uns zu 100% in keine Sackgasse, wo sich dann freut, dass wir irgendwie unser Leben an die Wand gefahren haben oder so, sondern wenn wir uns ihm anvertrauen, dann führt er uns zu 100% zu den Quellen des Heils, auf die grüne Au, auf die Wiese, zum Ruheplatz am Wasser. Denn er ist der gute Hirte und er hat Pläne des Heils. Und diese seine Führung habe ich schon oft erfahren, besonders auch in meiner Zeit der Berufungssuche. Er hat wirklich jede Begegnung zu der richtigen Zeit, er hat alles geschenkt. Und auch jetzt in dieser Krankheit wieder, er hat mir Leute zur Seite gestellt, die mir geholfen haben, die mich zu den richtigen Ärzten gebracht haben und so. Also er führt wirklich jede Beziehung. Und ich habe mich damals oft in dieser Situation oft gefühlt wie in einem Nebel. Also ich habe nichts erkannt, habe nichts gewusst, was ist der nächste Schritt und so. Aber jetzt im Nachhinein ist das so schön erkennbar, wie er uns führt zu den Quellen des Heils. Jede Person, jede Begegnung, jede Erfahrung schenkt er zur rechten Zeit. Auch ist diese Krankheit ein Zeichen der besonderen Liebe Gottes zu mir. Denn Gott züchtigt seine Freunde, um sie zur Einsicht zu führen. Er reinigt ihr Herz, macht es rein wie Gold, pures Gold. Oder, um im Bild des Eisbergs zu sprechen, Gott wollte mit mir in die Tiefe gehen und mit mir die 90% unter der Wasseroberfläche anschauen. Und deswegen hat er mir keine Spontanheilung geschenkt, weil er hat unser Gebet erhört und er hat etwas Besseres damit gemacht, also eine Spontanheilung. Zum einen, was da eben unter dieser Wasseroberfläche war, war ihm, dass ich durch die körperliche Schwäche, die ich infolge der Chemo erlitten habe oder erfahren musste, wuchsen in mir das Mitleid und das Verständnis gegenüber körperlich oder willensschwachen Menschen. Bis dahin habe ich das nicht gekannt oder ich habe es bei mir nicht wahrgenommen. Und wenn jemand etwas schwach war, so habe ich gedacht, na, bemühe dich ein bisschen, streng dich an und dann machen wir das und gehen wir. Also ich hatte kein Verständnis dafür, wenn jemand irgendwie eine Schwäche hatte. Und eben durch diese eigene Erfahrung der körperlichen und Willensschwäche ist dieses Mitleid hochgekommen. Vergebung. Ein christlicher Arzt, Dr. Karl Renner, sagte, dass 90% der körperlichen Krankheiten seelischen Ursprungs sind. Und wenn die Seele erkrankt ist, dann folgt die körperliche Krankheit einige Jahre später oder einige Zeit später, bis sich das eben im Körper dann auswirken kann. Und so war es höchstwahrscheinlich auch bei mir. Die dunkelste Zeit war bei mir eben in der Hauptschule, dieses Mobbing und dann in der Lehrzeit. Und wie oben erwähnt, habe ich es in mich hineingefressen und ich habe diese Verletzungen meiner Seele nicht heilen lassen. Ich trug diesen Groll, diesen Zorn in mir. Und dieses Mobbing verletzte eben meine Seele so sehr, dass wenn ich immer auf die Hauptschulzeit zurückgeschaut habe, dann war immer so eine dunkle Wolke darüber. Es war im Dunkel, es war keine schöne Erfahrung. Und so habe ich dann eben begonnen, Jesus zu bitten, mir zu helfen, diesen Menschen zu vergeben, diesen Personen, die da involviert waren in diesem Mobbing. Und er hat mir dann auch geholfen. Und er hat es geschenkt, dass dieses auch heilen konnte, diese Verletzungen der Seele. Also möchte ich euch kurz ein Erlebnis erzählen. Ich war bei Einzelexerzitien in dieser Zeit, da war ich ganz alleine und ich hatte einen Stock ganz alleine, weil in dieser Zeit keine anderen Gäste waren in diesem Kloster. Die Kapelle war ganz allein für mich und ich hatte eben einen Priester, der mich in dieser Zeit immer wieder ein Gespräch hatte. Und ich verbrachte dabei viel Zeit vor der Eucharistie, vor dem Allerheiligsten und auch ich habe ständig das Wort Gottes in mir getragen. Und das war sehr schön, denn am Ende dieser Woche, dieser Tage, hatte ich dann dieses Bild, dass unsere Seele wie eine Baugrube ist. Oder eben wie die 90% des Eisbergs darunter. Und die Grube wird eben gefüllt mit allen Verletzungen, bösen Worten, schlechten Blicken und alles wird einfach da zusammengehäuft. Die Sünden, wenn was wir selber auch falsch machen. Das wird alles in diese Baugrube hineingeworfen und da kommt immer Schicht für Schicht drauf und das füllt sich. Und solange wir nicht in diese Stille kommen, bleibt es da und es kommt immer wieder neu drauf. Dann kommt wieder mal eine ordentliche Schicht drauf, es wird alles zudeckt, eine ordentliche Verletzung oder ordentliche Sünde. Und oft nehmen wir wahr, dass es da schon brodelt, dass da was nicht in Ordnung ist. Doch eben, solange wir nicht in die Stille gehen, brodelt das. Und dann stecken wir uns den Musikstöpsel rein, dran den Radio auf, schauen ins Internet rein oder beschäftigen uns einfach so lange, bis einfach, dass da nichts aufbrechen kann. Das muss einfach niedergehalten werden. Wenn wir aber dann in diese Stille gehen, dann beginnt es aufzubrechen. Dann kommt nichts mehr drauf und dann beginnt das aufzubrechen. Und so Schicht für Schicht, das von gestern, von vor einer Woche, vor einem Monat, vor einem halben Jahr, bis zurück in diese Kindheit, in unsere Kindheit, kann dann alles aufbrechen. Und da müssen wir eben Schicht für Schicht eben aufarbeiten, vergeben, um Verzeihung bitten, in die Beichte gehen, dass eben das aufgearbeitet werden kann. Und in dieser Woche hatte ich eben dieses Bild, dass ich außerhalb der Baugrube auf dem Autokran sitze. Ich komme ja vom Bau, deswegen dieses Bild wahrscheinlich auch. Und die Exerzitien sind eben da, dass man sich einfach vom Alltagleben mal herausgeht und dann von außen auf das eigene Leben schaut und dann mit den Blicken Gottes auf das eigene Leben schaut. Da war ich eben im Autokran gesessen, außerhalb der Baugrube und habe das Seil reingelassen in die Baugrube und drinnen ist eben der Heilige Geist gewesen. Und weil das drinnen so ekelhaft ist und so lauter Müll und ordentlich stinkt und so, deswegen uns ekelt davor, wir trauen uns da gar nicht rein, deswegen braucht es die göttliche Hilfe, ja, dass der Heilige Geist da mithilft bei diesen Aufarbeitungen. Und ich habe das Seil reingelassen und der Heilige Geist hat sich bemüht, sozusagen immer diese Müllbrocken an das Seil anzumachen. Das war eine harte Arbeit. Und oft war es dann so, dass wenn ich dann draußen im Park spazieren gegangen bin, Rosenkranz betend, dann war das auf einmal, war diese Brocken gehoben und es war einfach weg. Es war geheilt und es war abgeschlossen. Es war geheilt. Und das waren immer ganz anstrengende Tage, denn am Abend bin ich immer umgefallen, also kommt tot müde. Das war die Prüfungszeit beim Studium, war nicht so anstrengend wie diese Woche, weil es eben so in die Tiefe geht. Und dann am Ende dieser Woche hat mir dann der Priester eine Schrift gegeben von Johannes von Kreuz, wo er schreibt, so sinngemäß, dass eben am Grund unserer Seele Goldsträhnen fließen und die Edelsteine dort verborgen sind. Das ist eben das Schöne, wenn wir dann diese ganzen Verletzungen, Verbiegungen und die falschen Gebote, die wir sozusagen in uns tragen, nach denen wir immer entscheiden, dann kann diese Schönheit und unsere Persönlichkeit nicht aufleuchten. Wenn wir aber eben das alles aufarbeiten, die ganzen Verletzungen, Verbiegungen, Sünden und so, dann kann unsere Persönlichkeit, unsere Person, wie Gott sie geschaffen hat, richtig aufleuchten. Und dann wird diese Baugrube gefüllt mit dem klaren Wasser des Heiligen Geistes, mit dem Wasser der Taufe. Und das ist dann richtig, das wird dann schön. Und dazu gibt es dann auch so Erfahrungen. Ich habe dann, wenn ich jetzt auf meine Hauptschulzeit zurückblicke, dann ist über der Hauptschulzeit, das ist dann eine schöne Zeit. Also diese dunkle Wolke ist weg, weil eben dieser Schmerz auch verschwunden ist. Und die Verletzungen sind da ähnlich, so eine klaffende Wunde. Und solange eine Wunde immer klafft und nicht vernarbt ist, immer wenn jemand in diese Nähe kommt, schmerzt sie und man reagiert, entweder man zieht sich zurück oder man geht auf Angriff. Und so sind eben die Verletzungen jetzt, die sind zwar da, man spürt sie, aber sie ist vernarbt und es schmerzt nicht mehr. Und im Zuge dessen habe ich dann einmal auch beim Heimaturlaub eine Person besucht, die in dieses Mobbing auch involviert war, die ich in die Vergebung mit reingenommen hatte. Und das war eine so schöne Begegnung dann. Das war eine brüderliche Begegnung zwischen ihm und mir. Weil die Verletzung, weil das geheilt war, da war Vergebung. Das war eine ganz starke und schöne Erfahrung. Und mit der Heilung der Seele schenkte er mir dann auch diese Selbstannahme. Durch das Mobbing dachte ich eben oft, dass ich muss jemand anderer sein, um geliebt zu sein. Das war aber eine Lüge, denn Gott hat mich eben sehr gut geschaffen. Er hat mich wunderbar gewoben im Schoß meiner Mutter. Und er liebt mich. In der Jugendzeit war es auch oft so, dass man eben Alkohol getrunken hat, dass man eben aus sich herausgehen kann, sozusagen, dass der Abend lustiger wird und so. Aber mittlerweile, ich will auch keinen Alkohol mehr trinken, denn ich will ja ich sein, so schön wie ich bin. Ich will kein anderer sein. Und durch diese Heilung kam auch ganz stark diese Freude in mein Leben. Diese Freude, diese Schönheit. Und genau, die Jahre sind weitergegangen und so durfte ich eben am 15. September 2017 meine ewigen Gelübde ablegen. Das war wirklich die Hochzeit meines Lebens. Als Vorbereitung auf diese ewigen Gelübde waren wir 30 Tage lang zurückgezogen in der Stille. Wir waren zu fünft und fünf unserer Mitbrüder haben uns in ein extra Haus zurückgezogen, wo wir unter uns waren, um eben beim Herrn zu sein. Und nachmittags gingen wir dabei immer eine Runde spazieren, haben dabei Rosenkranz gebetet. Und an einem Nachmittag war es ziemlich eigenartig. Ich wollte einfach nicht dabei sein, ich wollte nicht mitgehen. Ich hatte kein Interesse. Und nach wurde das immer stärker noch. Und dann kamen Gedanken hoch so, was machst du da so ein Theater um Jesus? Das ganze Zeug mit Jesus, das kannst du doch lassen. Du hast ja früher genauso gelebt und das kannst du abschminken, also das kannst du gehen lassen. Und das hat da alles keinen Sinn. Und ist auch, also der Widersacher, der Teufel, kommt dann normal, also verkleidet im Lammfell, also er ist der Wolf, aber er kommt verkleidet als Lamm. Eben, dass wir nicht merken, dass er es ist, dass wir ihm auf den Leim gehen. Aber in diesem Fall hat er nicht mehr viel Zeit gehabt und er ist direkt einfach als Wolf gekommen, mit diesen komischen Gedanken. Für ihn war es höchste Eisenbahn, meine Lebenshingabe an Gott zu verhindern. Kam er eben komplett unverblümt direkt als Wolf. Dadurch habe ich ihn dann Gott sei Dank auch erkannt, dass er es ist. Und ich habe mich dann gleich hinter Jesus gestellt und habe die Worte Gottes in mir genommen als zweischneidiges Schwert, das alles abtrennt und durchfährt. Ich habe dann diese starken Ich-Bin-Worte Jesu genommen im Johannesevangelium, wo er sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirt, ich bin Gottes Sohn, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin das Licht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, ich bin der Weinstock. Und diese Worte sind ganz stark, denn Gott hat sich Mose im Dornbusch offenbart als der Ich bin, der ich bin. Er ist da, er ist der Seiende. Und so hat ihm Jesus dieses Gottesnamen für sich in Anspruch genommen, hat ihm erklärt, wer er ist. Und so habe ich diese Worte genommen und habe sie ihm dem Satan entgegengeschleudert, beziehungsweise habe mich ihm hinter Jesus gestellt, dass er diesen Kampf ausfechtet. Und nach der Rosenkranzrunde kamen wir dann in unser Quartier zurück und normal haben wir dann immer eine Stunde Anbetung gehabt, die habe ich aber nicht ausgehalten, da wollte ich nicht sein, bin dann raus, habe mich auf die Böschung gesetzt und da war dann die Sonne vor mir, Jesus, das Licht der Welt, das in diese Welt kam, ich habe diese Sonne als Jesus gesehen. Ich habe dann Jesus alles rausgelassen, was in mir so da war, habe mit ihm im ordentlich gesprochen, habe ihm alles rauslassen. Und nach diesem Moment kam dann eine ganz starke innere Ruhe. Da war alles ruhig, komplette Stille, einfach Ruhe, so wie der See ganz ruhig ist und dann sich klärt, dass klares Wasser entstehen kann. Und nach dieser Stille kam dann meine Lebenshingabe, wo ich dann Gott aus dem inneren Antrieb heraus mein Leben übergeben habe. Ich habe ihm die Keuschheit versprochen, den Gehorsam, die Armut und die besondere Liebe zur Kirche und dem Papst. Und das war mein innerlicher Vollzug, die ewigen Gelübde. Und ich musste dann rein, weil Zeit für die Vesper war, für das Abendgebet. Und bei dieser Vesper, da gab es ihm eine Kurzlesung, und da hat Gott sofort geantwortet auf diese meine Lebenshingabe. Und in der Lesung war es, der Wahrheit gehorsam hast du dein Herz rein gemacht für eine aufrichtige Bruderliebe. Darum hör nicht auf, einander von Herzen zu lieben. Du bist neu geboren worden, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus Gottes Wort, das lebt und das bleibt. Und weiter heißt es dann an dieser Stelle, verlangt gleichsam als neugeborene Kinder nach der unverfälschten geistigen Milch, damit ihr durch sie heranwächst und das Heil erlangt. Und das war so, ich habe diese Stelle schon einige Male gelesen, ich war schon einige Zeit im Orden. das wiederholt sich ja immer wieder, aber in diesem Moment hat Gott durch diese Stelle voll gesprochen. Ja. Es hat genau gepasst. Und das Ordensleben an sich ist ein intensiveres Leben der Taufe. Und durch diese volle Lebensübergabe, durch mein volles Ja zur Taufe, durfte ich dieses Neugeborenwerden der Taufe erleben. Bei der Taufe sprechen ja die Eltern stellvertretend für uns den Glauben, das Ja. Und in diesem Fall habe ich mein volles Ja gesprochen, das volle Amen zur Taufe, so ist es. Und da durfte ich dieses Neugeborenwerden erleben. Ich bin am Abend ins Bad gegangen und als ich mich im Spiegel sah, es war alles neu. Schön, so rein. Ja, es war alles voll genial. Ja. Und so möchte ich jetzt mein Zeugnis schließen mit den Worten der Mutter Gottes, der Gottesmutter Maria. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seines Knechts hat er geschaut. Der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Amen. Mir ist bewusst, dass bei einem Zeugnis immer die Lichtblicke und die Tiefen, die größten Tiefen und Höhen erwähnt werden. Aber ich denke, das ist auch gut so, denn aus diesen Situationen dürfen wir lernen, wie wir in den alltäglichen Höhen und Tiefen umgehen. Also aus diesen Zeugnissen, wenn wir das die Höhen und die Tiefen uns wieder in Erinnerung holen oder von anderen hören, das soll uns damit helfen, dass wir es im Alltag umsetzen. Bei den kleinen Höhen und Tiefen. Bruder Michael Gerhard und ich wurden im Juni eben zu Diakonen geweiht und bereiten uns derzeit eben vor auf die Priesterweihe. Und Papst Benedikt XVI., also damals noch Kardinal, hat mal eben gesagt, dass wir bei der Weihe den Eigentumsstempel Gottes aufgedrückt bekommen. Also bei der Weihe bekommen wir einen Stempel aufgedrückt. Wir sind Eigentum Gottes. Wir sind ganz ihm geweiht, wir gehören ihm. So gibt es auch die Altarweihe. Da wird auch der Altar geweiht für den Dienst vor Gott. Und so wird auch der Priester geweiht für den Dienst vor Gott. Und die erste Aufgabe des Priesters ist eben, bei Gott zu sein und dann die Gaben Gottes den Menschen zu bringen und die Gaben der Menschen, der Dank, die Bitte, die Sünde, den Dank zu Gott zu bringen. Also dieses Vermitteln der Gnade. Und Gott wirkt eben ganz konkret durch den Priester in ganz besonderer Weise, dass eben wirklich bei der Heiligen Messe, also wenn diese Worte gesprochen werden, das ist mein Blut, das ist nicht das Blut des Priesters, sondern das Blut Jesu. Das ist eben wirklich Jesus, der im Priester handelt. Und so möchten eben wir euch ganz besonders bitten um euer Gebet in der Vorbereitung auf die Priesterweihe. Die Priesterweihe wird dann am 27. Juni sein, hier in Kleinmariazell. Und dann die Prämiz, also die erste heilige Messe von uns, wird dann am Tag darauf sein, am 28. Juni ebenfalls hier in Kleinmariazell. Dazu auch herzliche Einladung und dann mit der Bitte ums Gebet. Vergelt's Gott.
Nummer 256.
Es jubelt.